So.
Thomas, grüß dich.
Ja, Wolfgang, ungewohnte Situation. Ich bin, normalerweise zählen wir ja ein. Jetzt wird hier nichts eingezählt.
Nee, heute live und direkt aus Darmstadt.
Ja. Wie geht's dir?
Sehr gut. Ich muss noch zwei Dinge kurz einwerfen. Zum Ersten, im letzten Podcast haben wir über den Gehirnchirurg, Neurochirurg der Charité in Berlin gesprochen. Und ich hatte seinen Namen vor meinem inneren Auge. Der Name beginnt mit V-A-J und dann habe ich das ein bisschen verindischt. So Vash wie Tash. Aber eigentlich heißt der gute Mann Vaikosi. So rum war es. Dr. Vaikosi, nicht Vashkosi. Und das Zweite ist, interessante Erkenntnis der letzten Wochen, mit Sicherheit auch für dich als großen Pizzaliebhaber. Wir haben in letzter Zeit wenig über den glutenfreien Pizzaboden von Cher gesprochen. Und da kamen schon die ersten Rückfragen. Und ich habe mit etwas Experimentieren in den letzten Wochen festgestellt, dass wenn ich die letzte Minute, bevor die Pizza fertig ist, den Backofen auf Grillfunktion stelle, ich da eine wunderschöne karamellbraune Mozzarella-Kruste hinbekomme. Das heißt, 10, 11 Minuten unter Oberhitze. Und dann die letzte Minute am besten davor stehen. Manchmal ist auch so nach 30, 40 Sekunden schon der Mozzarella richtig schön karamellbraun.
Thomas, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Ich wollte gerade sagen, war das Intro dir easy genug?
Wolfgang, nein, war es nicht. Und ich muss sagen, es ist die zweite Folge, die du mich in Folge nicht fragst, wie es mir geht, was gerade bei mir los ist. Und das bringt mich zu meinem allerersten Punkt. Und zwar, sind wir Freunde, Wolfgang?
Ich denke doch.
Warum sind wir dann keine Instagram-Freunde, Wolfgang? Ich folge dir und du folgst mir nicht mit keinem Account.
Das ist nicht richtig.
Das ist richtig. Du folgst mir mit keinem Account,
Wolfgang. Das ist nicht richtig.
Persönlich beleidigt.
Du warst Gast.
Ich habe dich nur eingeladen nach Darmstadt, um dich hier live in der Sendung an Pranger zu stellen.
Du warst Gast in meinem Podcast, dementsprechend folge ich dir mit meinem Podcast-Account.
Ach, mit dem Podcast-Account. Ja, der feine Herr ist sich zu gut, mit seinem privaten Account zu folgen.
Gerade hast du noch gesagt, ich würde dir mit keinem Account folgen.
Wolfgang, jetzt deine juristischen Spitzfindigkeiten aus letzter Woche zu einer extrem schwierigen Frage, die werden wir jetzt nicht übertragen. Wolfgang, wir sind keine Instagram-Freunde.
Ich habe vor kurzem tatsächlich dran gedacht und dachte, ach.
Scheiß drauf, das merkt er lange nie.
Na.
Okay, nächste Woche wirklich. Du glaubst, wenn du dich um 17.30 Uhr oder um 17.15 Uhr am Montag wunderst, wo ich bin, dann könnte es sein, dass ich eine Stunde Verspätung habe, weil das ist schick. Es könnte aber auch sein, dass ich gar nicht komme, weil wir dann keine Instagram-Freunde sind. Wolfgang, wenn du wüsstest, welche Top-Prominenten mir alle folgen, wusstest du eigentlich, kleiner Fun-Fact, dass ich, dass Spielerberater und Agenturen mir teilweise verbieten, gewissen Prominenten zu folgen, damit man keine Rückschlüsse ziehen kann.
Macht Sinn.
Ja, aber es ist schon krass, dass die so weit denken. Also da kam dann so hier, wir haben gesehen, du folgst dem und dem Spieler, bitte mach das nicht. Und ich hab noch einen privaten Account, den ich jetzt nicht nenne, den findet ihr auch nicht. Hoffe ich. Ist jetzt challenging.
Armbrecht unterstrich Thomas. Unterstrich privat.
Unterstrich privat, ja, ich würde es auch. Und dann mit denen darf ich folgen, aber ich darf nicht meinem Business-Account gewissen Sportlern folgen.
Macht Sinn. Lustigerweise, es gibt Agenturen in den USA, die für so Prospects für Profiligen die Social Media Accounts managen. Also du spielst jetzt im College Basketball und du bist ein möglicher Kandidat für die NBA Playoffs. Was dann passiert ist, die engagieren die Agentur und die durchschaut deine kompletten Social Media Accounts, inklusive der Accounts, mit denen die du am meisten agierst, um die quasi zu säubern, um so deinen Marktwert bzw. die Sustainability deines Marktwerts zu erhöhen.
Ah, okay, das machen auch große politische Parteien wie die Grünen zum Beispiel. Wahnsinn. Okay, sorry, wie kann es nicht sein, dass du deine Spitzenkandidatin mal kurz durchchecken lässt? Wie kann es sein, dass da so viel Dreck und so viele Lücken rauskommen? Ja. Also wenn es sogar solche, da gab es doch früher diese Netflix-Serie, wie hieß der nochmal, wo auch immer so ein Typ war, der die Profis rausgeboxt hat. Ah, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die war auch gut, da ging es genau um diese Themen. Wolfgang, wir sitzen hier auf meiner Couch. Wir haben gut gegessen, wir haben gut getrunken. Warte mal, ich glaube, dass es sogar besser ist, wenn ich hier unten das Ding abschraube.
Dann ist es weniger schwer.
Boah, ja. Oh, das ist ja. Das ist gut. So musst du es machen. Schraub das auch mal ab. Oder in die andere Richtung. In der Zeit, wenn du abschraubst, kann ich dir schon mal folgende Geschichte erzählen. Ich war heute Morgen nicht zu Hause. Geht nicht? Versuch's mal mit Kraft, komm. Versuch's mal mit Kraft. Nicht?
Nein.
Ist wirklich, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schraub's mal ab. Ah, du wirst dich. Also, ja, guck. Das ist nicht schlimm. Also, ich erzähle dir in der Zeit folgende Geschichte. Und folgende Geschichte bringt dann auch die Brücke oder den also ist die Überleitung. Und zwar, ich bin heute Morgen nach Hause gefahren und habe auf der Heimfahrt gedacht, was ist denn hier los? Es waren extrem viele merkwürdige Gestalten unterwegs. Ich habe 3 witzige Beobachtungen auf meiner Heimfahrt gemacht. Ich habe als allererstes, ein Raketenauto gesehen. Neben mir ist ein Auto gefahren, das sah fast genauso aus wie der WhatsApp-Emoji von der Rakete. Es war ein Auto, das wie eine Rakete aussah. Das habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Das ist neben mir gefahren, da dachte ich schon so, okay. Dann fahre ich ein bisschen weiter und auf einmal sehe ich 2 Zwillingspaare, die sich daten. 2 Mädchen, also 2 Frauen waren Zwillinge, und haben 2 Männer die Zwillinge gedatet. Und alle waren gleich angezogen. Da habe ich gedacht, okay, bin ich
besoffen. Wo warst du unterwegs?
Ey, Wolfgang, ich habe gedacht, bin ich besoffen? Da waren 2 Blondinen und die hatten 2 braunhaarige Typen und die waren augenscheinlich alle Zwillinge. Also nicht alle waren Zwillinge, sondern 2x2. Und also erst habe ich das Raketenauto gesehen, danach habe ich diese 2 Doppelzwillinge gesehen. Und dann habe ich, und jetzt kommt gleich die Brücke zu unserem ersten fachlichen Thema, einen Rennradfahrer gesehen, der nur eine Kurbel hatte. Und der war aber gesund. Also wahrscheinlich ist ihm die andere Kurbel abgefallen, keine Ahnung. Aber der hat nur mit einer Kurbel gekurbelt. Da habe ich gedacht, was ist das für heute für ein Tag? Jetzt die Brücke zu meinem ersten fachlichen Thema, was ich heute gerne aufmachen würde. Jeder hat ja so ein bisschen eine Schokoladenseite, ne? Krafttrainingstechnisch. Also jeder sagt so, rechts habe ich mehr Kraft als links. Oder ich bin links schaffe ich beim Splitsquat mehr als rechts. Was würdest du empfehlen? Ist es sinnvoll, dann zum Beispiel mit der schweren Seite mehr Sätze zu machen, Punkt 1. Oder ist es sinnvoll, beide Seiten gleich zu trainieren, zu hoffen, bis die schwächere Seite adaptiert ist? Oder was würdest du sagen?
Also grundsätzlich, die schwächere Seite beginnt und gibt Gewicht und Wiederholungen für die stärkere vor. Je größer die Differenz und desto feiner das Training justiert werden kann, desto mehr würde Sinn machen, auch gelegentlich für die Schwächerseite ein bisschen mehr zu machen in Form von Sätzen, dass die Lücke schneller geschlossen wird. Aber für die Praxis und 99,9% der Trainierenden, die niemanden haben, der sie durch ein Workout coacht, die schwächere Seite gibt Gewicht und Wiederholungen für die stärkere vor. Ist mit Abstand zuverlässigster Ansatz, um links und rechts so nah wie möglich anzugleichen.
Also so mache ich es auch. Ich mache beim Split Squats, merke ich, dass meine, ich weiß es gerade nicht mehr, linke oder rechte Seite, bleiben mir auch nur 2. Das eine Seite ist schwächer und mit der fange ich dann immer an. Ich mache dann für beide Seiten das gleiche Gewicht, also quasi das, was du auch sagst, die schwächere Seite, was die bewältigen kann, nehme ich dann auch für die stärkere Seite.
Frage an dich, du machst so viele Assessments, wie viele Patienten hast du bis dato gesehen oder wie viel Prozent deiner Patienten sind links und rechts exakt gleich?
Boah, fast keiner, würde ich sagen. Ja. Fast keiner. Es gibt sogar tatsächlich der häufigste Satz, der in diesem Content fällt, oder wow, der in diesem Kontext fällt. Man könnte meinen, dass wir beim Mittagessen 2 Aperol Spritz getrunken haben. Der häufigste Satz, der in diesem Kontext fällt, ist: komisch, ich bin links stärker, obwohl ich Rechtshänder bin. Und es gab mal eine Aussage, es war keine Studie, also es ist nicht wissenschaftlich fundiert, aber die behauptet hat, dass auf der Seite, auf der du die Feinmotorik ausgeprägt hast, die Grobmotorik häufig schlechter ausgeprägt ist. Bedeutet, wenn du rechts feinmotorisch besser ausgebildet bist, hast du häufig auf der linken Seite mehr Kraft. Also als Rechtshänder hast du häufig links mehr Kraft und andersrum. Aber wie gesagt, keine wissenschaftliche Studie. Ich beobachte es seitdem, so richtig 100% valide ist es nicht, aber vielleicht trifft es ja bei dem anderen zu. Hast du eine stärkere Seite?
Ja, teils. Ja, definitiv rechts.
Ja.
Rechtes Bein, rechter Arm,
Ich will
Rechtshänder.
Noch, ja. Was hast du gerade gesagt? Platzhänder?
Rechtshänder.
Ach, Rechtshänder. ich würde jetzt noch folgende Brücke schlagen. Die war nicht schlecht gerade, die Brücke, oder?
Ja.
Und zwar hatte ich auf dem Instagram-Account, hat mir irgendjemand geschrieben gehabt, und zwar, oder ich hatte eine Fragerunde auf Instagram und dann hatten mir Leute geschrieben, macht eine Dreiviertel- oder eine halbe Kniebeuge Sinn? Oder beziehungsweise, nee, ich glaube, die Frage war, muss man immer den vollen Range of Motion machen? Und meine Antwort war damals, oder war letzte Woche, bei einer Kniebeuge, es kommt immer auf das Ziel an. Und wenn das Ziel ist, Gesundheit und Muskelaufbau oder homogenen Muskelaufbau, ist der volle Range of Motion absolut notwendig. Und dann habe ich aber noch gesagt, wenn du aber zum Beispiel sportartspezifische Kräfte entwickeln musst, dann verstehe ich auch, warum man nur unterteilte Bewegungsabläufe trainiert, wie zum Beispiel Bobanschieber oder Speedskater, die aus einer definierten Hüftposition starten, oder könnte ich mir auch noch vorstellen, vielleicht beim Volleyball Blocker, die vorne am Netz stehen, die auch immer nur aus, weiß ich nicht, 50 Grad Hüftwinkel oder Hüftbeugung gestreckt hochspringen. Was sagst du dazu?
Guter Punkt. Zu oft in der Praxis ist es so, man macht halbe Kniebeugen, wenn man ganze nicht kann. Und wenn du keine volle Kniebeuge kannst, sprich, du hast Kontrolle und gute Kraftentwicklung von kompletter Streckung bis zu kompletter Beugung von Knie und Hüfte, dann solltest du in allererster Linie erstmal lernen, die Kniebeuge voll zu machen. Je fortgeschrittener du bist und je spezifischer das Ganze wird, desto mehr Sinn macht es, auch nur Teilbereiche der Kniebeuge zu trainieren. Ich persönlich mache das sehr gerne im Rack, sodass ich die Pins auf eine gewisse Höhe einstelle und dass du quasi eine Kniebeuge bis zu den Pins machst und dann wieder hoch, was eben sehr gelenkwinkelspezifische Überladungen erlaubt. Gleichzeitig aber immer, selbst in einem Training, wenn du einen Teilbereich der Kniebeuge trainierst, mach einen Satz mit 6 bis 8 Wiederholungen am Ende dieser Einheit über den vollen Bewegungsradius, um so Gelenksintegrität zu wahren und weiterhin imstande zu sein, Kraft über einen kompletten Bewegungsradius zu entwickeln. Also, denn zu lange Teilwiederholungen zu machen, destabilisiert dein Knie. Also je fortgeschrittener jemand ist, gerade für jemanden, also Beispiel Speedskater haben im Schnitt relativ gute Kraftentwicklung in den Beinen. Fortgeschrittenen Status gerne, sowas wie Pin-Squats, die ich sehr gern mache. Mhm. Aber so, wenn du noch keine Kniebeuge über einen kompletten Bewegungsradius kannst, erstmal die Kniebeuge im kompletten Bewegungsradius entwickeln, was grundsätzlich immer Zeit braucht. Also ist auch bei mir so, da werde ich oftmals gefragt, ah, du kriegst ja nur quasi ambitionierte Trainierende. Nee. Ich kriege auch regelmäßig Kunden, die Tag 1 anfangen, Kniebeuge mit der leeren Langhantel und teils sogar mit dem leeren Besenstiel. Und dann arbeiten wir Schritt für Schritt, Monat für Monat, Trainingsphase für Trainingsphase und optimieren die Kniebeuge. Und dann braucht es halt seine Zeit und die Kniebeuge wird von Phase zu Phase besser und irgendwann haben wir eine schöne Kniebeuge mit einer guten Sprunggelenksmobilität, einer vollen Beugung im Knie und einer schönen Tiefe, dementsprechend auch ein Bewegungsradius in der Hüfte. Und dann können wir da aufbauen, basierend auf dem individuellen Invest und natürlich der Höhe des individuellen Ziels.
Aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja schon sinnvoll, wenn du nur eine Hüftstreckung von 10, 15 Grad brauchst oder 30 Grad, dass du die dann auch, dass du das schon sportartspezifisch nah trainierst. Jetzt gerade geht es auch wieder los, also eigentlich, wenn wir mit sportartspezifischem Training sind, gerade befindet sich die Fußball-Bundesliga in der Saison, wo man erstmal nach Ibiza und Mykonos reist und direkt darauf gefolgt geht es mit der Vorbereitung los. Wir nehmen ja so ein bisschen zeitlich versetzt auf zu euch, die das gerade hören, falls es jetzt aktuell schon wieder in einer anderen Phase ist. Und da kam schon wieder der allererste Bundesliga-Torwart zu mir, der 4x2000 Meter Laufpläne hat. Und ja, es ist wirklich, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, aber warum? Ich frage ihn, nennen wir ihn einfach Max Mustermann. Ich sage hier, Max, was ist dein normales Laufpensum? Ja, 5.000 bis 6.000 Meter pro Spiel, sage ich. Sagt er, wenn es richtig viel ist, 7. Sag ich, okay, 6.000 Meter in 90 Minuten laufe ich mit Skischuhen. Und in welcher Durchschnittsgeschwindigkeit läufst du das? Fuck, das macht dich einfach nur schlechter. Und dann habe ich ihm das erklärt und er ist dann so, ja, okay, er versteht es, hat ja auch eine gewisse Logik. Und eigentlich müsste der Körper eines Torwarts eher aussehen wie von einem Leichtathleten. Er müsste ja eigentlich nur schnell auf den Boden, maximal schnell nach links oder rechts in die Ecke. Eigentlich müsste er eher aussehen wie ein Hochspringer. Also schwere Gewichte für eine Wiederholung viel Maximalkraft, Reaktivkraft, Explosivkraft, wenig Ausdauer. Ausdauertraining reduziert die Leistungsfähigkeit oder den Leistungsoutcome aller anderen Kraftqualitäten brutal, oder? Ja. Also ich meine, Ausdauer trainiert ja nur Ausdauer eigentlich, oder?
Fitness ist spezifisch. Wenn du in 2000 Meter besser wirst, dann wirst du in 2000 Meter besser und nicht in 2 Metern, was sehr nahe an der Distanz ist, die du als Torwart brauchst. Und natürlich auch ein Punkt, über den wenig gesprochen wird, ist Regenerationskapazität. There is no such thing as a free lunch. Wenn du etwas in eins investierst, kannst du es nicht in was anderes investieren. Und wenn du von 4x2000 Meter regenerierst, dann kostet dich das nicht nur Trainingszeit, sondern es kostet dich definitiv auch Regenerationskapazität, die du in eine andere Form von Training investieren kannst, die unmittelbar oder mittelfristig deutlich näher ist an dem, was du tatsächlich benötigst.
Also das ist, es macht wenig Sinn. Vor allem, da sagt er, naja, aber ich meine, guck mal, das ist jetzt nicht so verkehrt wegen Grundlagenausdauer. So. Ja, Grundlagenausdauer hast du im Mannschaftstraining. Ja. Ja, da hast du genügend Grundlagenausdauer und wahrscheinlich sollte jeder zwischen 15 und 50 Jahren imstande sein, dieses Laufpensum in der Zeit zu absolvieren.
Grundlagenausdauer ist ein gutes Beispiel. Ist halt ein schöner Begriff, kommt auch aus dem Deutschen, gibt es in der Form im Englischen gar nicht. Was in der
Welcher Begriff?
Grundlagenausdauer.
Ach so, ja, okay.
Was in dem Bereich Sportwissenschaften selten vorkommt, das, was in Deutsch gibt, aber in Englisch nicht. Ja. Genau genommen ist es so, je besser deine Grundlagenausdauer, desto langsamer bist du und desto langsamer damit im Spiel. Denn das, was du in allererster Linie brauchst, ist Beschleunigung und Schnelligkeit. Mhm. Und eine schlechte Grundlagenausdauer ist grundsätzlich ein deutlich besser Indikator für eine höhere Schnelligkeit, wenn du natürlich trainierst. Wenn du nicht trainierst und dementsprechend eine schlechte Grundlagenausdauer hast, macht das keinen Sinn. Aber wenn du viel trainierst und eine schlechte Grundlagenausdauer hast, ist es ein gutes Zeichen, kein schlechtes Zeichen. Ja. Denn wenn du mal ein paar hundert Meter Sprinter ein bisschen 4x2000 Meter rennen lässt, dann wird das Ergebnis miserabel sein.
100%, klar. Es ist auch in der Entwicklung oder in der kindischen Entwicklung von Laufsportarten, wird ja auch dazu geraten, nicht zu früh in die Ausdauerleistung zu gehen, sondern eher in Sprintbelastung, weil vor allem ist die Ausdauerleistungsfähigkeit wird im Alter besser. Deswegen sind ja auch Triathleten, sind vom Alter her, haben ihren Peak mit Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 und nicht mit 23, 24. Diese Ausdauer oder dieses Zähe, wie man ja auch gerne sagt, das wird im Alter besser. Und ich glaube, die Maximalkraft, die ist wahrscheinlich deutlich jünger gepiekt. Also vom Gefühl würde ich mal sagen, Maximalkraft ist wahrscheinlich mit 28, 29, 30 am besten. Und Ausdauer würde ich mal eher auf 33 bis 35 gehen, vom Gefühl.
Wenn nicht sogar noch einen Tick später. Ja. Also würde ich auch sagen, plus minus 30 die Maximalkraft. Und dann irgendwo Mitte 30 die Ausdauerleistung. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, mit das Schlechteste, was du für einen jungen Athleten in der Entwicklung tun kannst, ist vor allem in den Jahren zwischen 8 und 12 rhythmische, konstante Belastungen zu trainieren.
Ah, sprich, ich dachte kiffen.
Da würde der eine oder andere widersprechen. aber zwischen 8 und 12 rhythmische, konstante Belastungen. Ja. Sowas wie Schwimmen gehen, Worst Case, denn da ist sogar noch die Erdentziehung deutlich reduziert, beziehungsweise die Widerstände, die du bewegen musst, sind deutlich geringer aufgrund des Wassers. Oder eben sowas wie Joggen, so Mitteldistanz. Es macht einfach, nicht nur, dass es keinen Sinn macht, dass es zu unspezifisch ist, sondern wenn du besser darin wirst, konstant dich rhythmisch zu bewegen, dann wirst du schlechter darin, dich kurzfristig explosiv zu bewegen.
Also das ist, ich hatte mal eine Unterhaltung mit einer Dame, die hat mir damals gesagt, so, ja, ihr Sohn, beim Fußball sind so viele Assis und sie überlegt jetzt, ihn für eine andere Sportart anzumelden. Sag ich, Und dann sagt sie, ja, sie hat sich jetzt überlegt, Triathlon. So, habe ich auch gesagt, so, warum denn Triathlon? Ja, der ist 12 Jahre. Ich so, ey, Triathlon ist kein Spaß. Das ist keine Sportart, die Spaß macht, wie Fußball oder so, mit irgendeiner technischen Komponente oder so, oder die ja auch jede Spielsituation bringt ja eine Abwechslung, sondern das ist einfach langweilig. Schwimmen, die so, warum? Der schwimmt gerne, ja, der rennt gerne, das ist doch, und der fährt auch Fahrrad. Ich so, ja, aber fuck, leistungsmäßig, du zählst Kacheln, du zählst Asphalt und das war's, das ist super langweilig. Das hat sie nicht eingesehen. Ich hoffe, dass der junge Mann war keine Kundin von mir, war einfach nur eine Dame in meinem Umfeld, ja, wo ich gedacht habe, wow.
Für sowas wie Triathlon, da musst du natürlich auch der innere Trieb,
ja,
um erfolgreich zu werden in so einem Sport, der innere Trieb muss noch mal etwas extremer sein als in vielen anderen Sportarten. Ja. Also größten Respekt an die, die Triathlon auf Elite-Niveau betreiben.
Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Wolfgang, wie geht's dir?
Gut.
Wie gefällt dir Darmstadt?
Ja, sehr schön. Erstes Mal hier. Das ein oder andere Schloss von Darmstadt gesehen.
Aller Horsch, nicht dann, nur Schlossplatz in Stuttgart.
Neben dem Schloss waren wir natürlich im San Remo.
So. Fast neben dem Schloss.
Also,
in Darmstadt ist fast alles neben dem Schloss. Aber
true.
Ja.
Also neben dem Schloss im Sinne von, nachdem ich das erste Site gesehen habe, das Schloss, habe ich das zweite Site von Darmstadt angeschaut, das San Remo. Ja. Na, schöner Tag, blauer Himmel.
Praxis hast du gesehen?
Praxis habe ich gesehen.
Ja.
Ich war positiv überrascht. Ich bin ein Freund von klein und effizient.
Ja.
Die Praxis ist nochmal ein neues Level von klein und effizient.
Ja.
Gefällt mir gut.
Es ist, also, ja, vielen Dank. Das ist lustig, weil ich hatte jetzt am Wochenende Modul 4, das ist mein Business-Modul, und da habe ich auch eine Folie, wenn es um das Thema Räumlichkeit geht. Und da habe ich diverse Beispiele, also wie würde ich es jetzt betiteln, negativ-positiv-Beispiele. Und da bringe ich unter anderem auch dein Studio. Ich bringe aber auch mein Studio. Ja. Und das ist dann immer so, die Überschrift oder die Unterschrift ist eigentlich, es ist schön, wenn es schön ist. Das ist eigentlich die Unterschrift. Es ist schön, wenn es schön ist. Aber es muss nicht immer schön sein. Als Beispiel Adolf Katzenmeier, wo ich früher hospitiert habe, einer meiner Mentoren, 41 Jahre DFB, 35 Jahre Fußballnationalmannschaft, hatte am Ende seiner Laufbahn eine schöne Praxis, eine große Praxis an der Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt, direkt beim Eintrachtstadion, direkt beim DFB und beim DOSB. Und sein Behandlungsraum war hinten links und der war aber so klein, ich sag mal, mit einem großen Menschen könntest du dann nicht mal einen sauberen Abduktionstest machen auf der Liege, weil der Raum so klein war. Und das war so, und trotzdem ist da jeder gekommen. Das nächste Beispiel ist unser gemeinsamer Freund Erik Jäger, der Hauptstadttrainer, liebe Grüße. Kommen übrigens geile Podcasts raus, kann man schon mal anteasern. Mit dir, sage ich jetzt nicht, Wolfgang war in der Folge, da bin ich sehr neidisch. Du hattest einen anderen prominenten Gast.
Ja.
Mehr wahrscheinlich zu gegebener Zeit. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir das jetzt sagen dürfen. Ich hatte auch einen sehr netten, prominenten Gast, aber bei deinem habe ich noch einen persönlichen, da hatte ich Bock, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Und Erik hat ja wirklich Stars und Sternchen trainiert, ne? Andreas Burani, Stefanie Giesinger, Lena Gerke and so on. Und er hatte bis vor einem halben Jahr nicht mal einen Rack, wie du sagen würdest, mit einer Langhantel, sondern hat TRX, Klimmzugstange, ein paar verstellbare Kurzhantel, Kettlebells gehabt und hat brutale Ergebnisse mit seinen Leuten erzielt. Also da war, Sophia Tomalla war da wirklich in der Zeitung mit Vorher-Nachher-Bild, wo du gesagt hast, wow, Erik, wie hast du das hinbekommen? Richtig krass. Riccardo Simonetti, unfassbare Transformation. Und es ist schön, wenn es schön ist, aber es war bei ihm, da war, hat er als Student schon drin gewohnt oder als Auszubildender, war eine WG in Berlin. Nichts Schickes, kleiner Raum, völlig ausreichend, aber kleiner Raum, kein krasses Equipment gehabt. Es ist schön, wenn es schön ist, aber es muss nicht schön sein. Und meine Lieblingsgeschichte noch zu mir, meine Praxis. Ich habe keine Dusche und nichts. Und dann habe ich mal einen Kunden, der kommt seit 2 Jahren. Der kommt seit 5 oder 6 Jahren zweimal die Woche und der sagt mir immer, immer jetzt um die Jahreszeit, Thomas, es ist so heiß. Thomas, du brauchst eine Dusche. Das geht nicht, es geht nicht mehr ohne, du brauchst eine Dusche. Und dann sage ich, Tom, ich glaube, es ist okay, wenn ich dann sage, Tom, pass auf, es wird hier keine Dusche geben. Es wird hier nicht umgebaut, es wird hier keine Dusche geben. So, ja, du brauchst eine Dusche. Ich so, Tom, kommst du ab jetzt nicht mehr? Sagt er, nee, natürlich nicht, aber ich so, siehst du, brauche ich auch keine Dusche. Also, wenn du der größte Kritiker bist, und er hat ja recht in dem, was er sagt, ich verstehe, es gibt die Räumlichkeit nur nicht her, dann brauche ich keine Dusche. Weil wenn der größte Kritiker, wenn es für ihn kein Argument ist, nicht zu kommen, brauche ich effektiv keine Dusche.
Also, was du machen könntest, ist mit so einem Gartenschlauch, so eine Gartendusche.
So eine Gardena.
Genau, nebenan in das Grün. Und jeder, der dann fertig trainiert hat, kann einmal um die Ecke und dann quasi T-Shirt ausziehen, Gartendusche.
Im Sommer wäre es geil. Oder oben auf die Dachterrasse. Von Ars habe ich gar nicht gezeigt. Ne?
Die haben wir nicht angeschaut.
Ja.
Ich bin ja froh, dass ich überhaupt deine Praxis gefunden habe. Ich wollte abbiegen und habe dann das Bild, das Schild gesehen, nur für landwirtschaftlichen Verkehr frei.
Aber weil du gedacht hast, ich bin so ein Vieh, das passt.
Ja, ist wirklich, also da Mühltal,
ja.
Ist sehr ländlich, hat mir gut gefallen. Auch der Weg dahin,
ne?
Grün.
Du fährst wunderbar durch den Wald.
Ah.
Du hast von mir daheim hast du eine Strecke von, also mein Arbeitsweg sind 6 Minuten mit der Vespa und davon fahre ich 4 bis 5 wirklich einfach durch den Wald, durch den grünen Wald, ist echt schön. Ja. Mir hat mal ein Kunde gesagt, vielleicht noch zu dem Thema Immobilie, weil es ja immer heißt Lage, Lage, Lage. Für einen Physiotherapeuten ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig. Für einen Trainer ist es wichtiger, weil Training häufig noch so in diesen Segment Luxusdienstleistung fällt. Mhm. Und eine Luxusdienstleistung grenzt sich auch dadurch ab, dass du irgendwie gut erreichbar und zentral am Platz bist. Also ich glaube, für Training würden die wenigsten eine Stunde fahren. Aber wenn du Therapeut bist mit einem guten Ruf, dann musst du nicht am Platz sein, sondern du kannst auch außerhalb. Mir hat mein Kunde gesagt, du, Auto fahren sie eh alle. Ob sie 5 Minuten länger fahren oder nicht, ist den Leuten egal. Hauptsache ein Parkplatz vor der Tür. Ja, und das war für mich, ist das so, ja.
Das wäre exakt mein Punkt gerade gewesen. Ja. Der Parkplatz vor der Tür. Ich bin in der Stuttgarter Innenstadt, Parken ist immer ein Problem. Viele parken einfach direkt vor der Türe und rechnen dann das mögliche Ticket einfach auf das Beratungsinvestment dazu. Ja. Aber hier draußen, Parkplatz vor der Türe und natürlich auch die Frequenz von Training versus die Frequenz von Therapie.
Ja.
Für Therapie ist oftmals der Druck ein bisschen anderer.
Ja.
Da nimmt man das in Kauf.
Ja, ja.
Ich bin heute auch 2 Stunden angefahren für eine Behandlung und Siehste? Podcast.
Und Essen.
Und Mittagessen.
Alter, das ist doch schön.
Kurzen Besuch.
Ist irgendwas passiert bei dir, Wolfgang, in der letzten Woche? Gibt es irgendwas Neues? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Finden Seminare wieder statt?
Ab Ende Juli endlich wieder.
Ja. Aber Ende Juli ist knackig von Temperaturen, oder?
Na, es geht. Jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass der Sommer in Deutschland so anhält. Also wir haben ab und an mal eine warme Woche, aber...
Hast du eine Klima bei dir?
Nee, haben wir nicht, aber mit Fenster offen und die Räumlichkeiten bleiben relativ kühl. Ich habe jetzt mal mit viel Puffer geplant. Ende Juli fängt es wieder an und dann ist es auch relativ knackig. Module 1 bis 6 zweimal komplett durch, plus 1 bis 4 auf Englisch. Plus noch ein Wochenende mit Gewichtheben und Akupressur. Das ist quasi von Ende Juli bis Ende September 10 von 12 Wochenenden.
Was machst du mit Akupressur?
Akupressur ist eins meiner Favorite Tools, um zu Beginn der Trainingseinheit Readiness für das Training zu erhöhen. Also in erster Linie Aktivierung von Muskulatur. Was man dazu sagen muss, Akupressur ist nichts, was dauerhaft hält. Also du kannst mit Akupressur schöne Ergebnisse innerhalb von Sekunden erzielen, was Steigerung von Mobilität und Steigerung von Ansteuerung angeht. Hält natürlich nicht sonderlich lang, 4 bis 6 Stunden. Kann ich jedoch als Personal Trainer sehr schön in die ersten Minuten des Trainings mit einbauen, um so die Readiness fürs Training zu steigern, Leistung zu steigern oder überhaupt dafür zu sorgen, dass der Kunde trainieren kann. Und dann mache ich quasi diese Fortschritte in Mobilität und Stabilität ein bisschen nachhaltiger, indem ich sie während dem Training nutze.
Genau.
Und da habe ich eine ganze Reihe von Punkten, die ich gern verwende, je nachdem von, was ist das Problem, zwickt das Knie außen, können wir da Mobilität verbessern, dass die Kniebeuge besser läuft oder hat jemand nicht genügend Range im oberen Bereich beim Klimmzug, dann kann man den oberen Rücken aktivieren, kann jemand sein Vastus Medialis nicht optimal ansteuern, dann gibt es da ein paar Punkte, die die Rekrutierung des Vastus Medialis erhöhen und in der Praxis, in der Anwendung bin ich ein großer Fan, einfach in den Aufwärmsätzen in den ersten 10, 15 Minuten des Trainings zu verwenden. Und genau so mache ich es im Endeffekt auch im Seminar. Wir machen einen Test für einen gewissen Muskel, also zum Beispiel Vastus Medialis. Wir machen 1, 2 Wiederholungen Step-Up, dann den Akupressurpunkt und dann nochmal ein paar Wiederholungen Step-Up, um so direkt den Effekt auch selbst an sich zu spüren, wie viel einfacher ist es jetzt, den Vastus Medialis zu aktivieren und dann bei dem Step-Up einfach einfacher beziehungsweise mehr Wiederholung zu schaffen.
Mir fällt eine gute Geschichte ein zur Akupression noch. Ich hatte mal, den habe ich immer noch als Patienten, einen Olympioniken, der war im Trainingslager auf Fuerteventura und ist dann für die Olympia-Quali nach China geflogen. Und er hat mir schon geschrieben und hat gemeint, hier, ich bin gerade in Dings, ich habe so ein Ziehen im Bereich Lendenwirbelsäule, über Brustwirbelsäule. Hier kann mir keiner helfen, was kann ich machen? Und ich so, naja, du, richtig viel kannst du nicht machen. Ihm ein bisschen beraten, ein bisschen gefacetimed. Er ist nach China geflogen, ist aus dem Flieger, hat gemeint, oh, ich merke, es wird schlimmer. Ist da sogar mit den Problemen Olympia-Quali geschwommen, hat sich, fuck, jetzt habe ich gesagt, dass er geschwommen ist. hat sich, aber vielleicht ist er auch ein Triathlet.
Wollte ich gerade sagen.
Bro, you never know. Doch, es gibt eine olympische Distanz-Triathlon, ja. Was natürlich sein könnte, dass das auch ein Triathlet ist.
Kleiner Fun-Fact, den ich einwerfe. Ja. Es gab den Ironman in China einmal und nie wieder. Weil nach dem Schwimmen 90% der Teilnehmer raus waren.
Warum?
Weil sie in einem offenen Gewässer geschwommen sind.
Ja. Okay, das ist krass. Ja. Dann ist er, nach China, ist er geschwommen, hat die Olympia-Quali geschafft und hat aber gemerkt, es wird immer schlimmer, es geht fast gar nichts. Und dann ist er so irgendein Niederländer, der, wie gesagt, ich sage ja immer so ein bisschen Niederländer, Belgier, meistens sehr gute Physiotherapeuten, unglaubliche Grundausbildung, wirklich ganz, ganz tolle Kollegen, liebe Grüße, wer zuhört. Und der war aber in dem Fall jetzt nicht so gut und hat dann gesagt, das ist nur muskulär und hat es dann irgendwie massiert. Was macht Massage? Also seine Muskulatur war verhärtet aufgrund eines definierten Problems. Massage löst die Spannung. Definiertes Problem besteht aber weiterhin. Körper ist nicht dumm, sagt, hey, wo ist meine Schutzspannung? Die wollte ich ja bewusst haben und fährt mit einer überschießenden Reaktion die Spannung hoch und zwar häufig noch mehr, als sie vorher schon da war. Okay, also ihm ging es 3 Stunden besser, am nächsten Morgen noch schlechter. Dann ist er in die Sauna gegangen. Und Sauna ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du richtig Schutzspannung hast. Weil Wärme entspannt das Ganze, aber definiert das Problem. Du fängst dann an, also die Schutzspannung sorgt ja auch dafür, dass du zum Beispiel, jetzt wenn wir über Wirbelsäule reden, segmental eine Hypomobilität entwickelst. Das heißt, auf dem Segment soll keine Bewegung stattfinden, aus welchem Grund auch immer. Die Bewegung kommt dann aus einer häufig geschalteten Hypermobilität der Segmente, die drüber oder drunter liegen. Und jetzt kommst du mit der Saunaklatsche, ja, wenn Wolfgang da seinen Pinienaufguss macht und dann Sauna Master 3000 und dann ist die Muskelspannung weg und es entsteht auf einmal wieder Mobilität in dem Segment und das möchte der Körper nicht und dann hat es geknallt und er hatte richtig Probleme, er konnte gar nichts mehr. Er ist dann zurückgeflogen, er hat sich auf eigene Kosten Business Class Upgrade geholt, weil er sagt, Thomas, ich habe da gesessen und ich wusste nicht, wie ich diesen Flug überleben soll. Und das war nicht so ein dummer Spruch, sondern ich wusste wirklich nicht, wie ich bei Start und Landung sitzen soll. Und dann hat er sich ein Business Class Upgrade geholt, kam zu mir in die Praxis, da ging gar nichts mehr. Der hat gezittert vor Schmerzen. Damn. Und dann habe ich versucht, ihn zu behandeln und habe gesagt, ey, also ich konnte nicht mal auf die Seite drehen. Junger, gesunder Mann. Und dann habe ich gesagt, ey, differenzialdiagnostisch müssen wir einen Arzt mit MRT und allem drum dran dazuschalten. So, wir wissen, wo es herkommt, wir haben den Krankheitsverlauf, wir wissen, dass es peu à peu schlechter wurde, wir wissen auch, warum es schlechter wurde, aber differenzialdiagnostisch brauchen wir noch eine zweite Meinung. Und dann ist er zu einem Orthopäden gegangen und der hat dann Röntgen, MRT und alles Mögliche gemacht und strukturell war alles in Ordnung. Und dann hat der Arzt mich angerufen, ich kannte den nicht, und hat gemeint, hier, ich spritze ihm jetzt eine Bombe. Und ich so, was ist denn eine Bombe? Naja, das und das und das. Ich so, okay, triffst du das Facettengelenk? So, ja, ich glaube schon. Ich so, naja, wenn du es nicht triffst, könnte es sein, dass du ein Depot spritzt und dann könnte es sein, dass der Wirkstoff länger da ist und du kriegst ja quasi eine Bescheinigung über die Intervention mit Medikamenten für die NADA, also Anti-Doping, und dann bist du für einen gewissen Zeitraum free. Aber wenn du ein Depot spritzt, könnte es sein, dass er auch länger positiv ist. Und dann so, erkläre ich ihm so, gut, dann spritze ich nichts. Und jetzt kommt dieser lange Turn, warum ich Akupressur, kam er zu mir in die Praxis und meinte so, ich so, und? Also, hat mir 2 Kreuze auf dem Unterarm gezeigt und ich so, okay, was ist das? Ja, das sind Akupressurpunkte für Rückenschmerzen, die soll ich drücken. Der hat gezittert, der hat so hart gezittert vor Schmerzen, sein Nervensystem war völlig fertig, dass ich den Differentialdiagnostik zum Arzt schicke. Der Arzt sagt so, okay, ich spritze und dann fällt Spritzen weg und dann malt er ihm einfach mit dem Kuli Akupressurpunkt, die er selber drücken soll. Das war wirklich Wahnsinn.
Deswegen Wahnsinn. Auch mein Hinweis auf Akupressur.
Funktioniert wunderbar.
Direkt
vor dem
Training.
Ja, aber genau, wunderbar und es ist ja nichts anderes, was wir auch immer vermitteln. Kurzen positiven Effekt und den fürs Training nutzen. Ja. Krass. Wie lange geht der Akupressurkurs
bei dir? Ist ein Tag, ist auch schon, glaube ich, ausgebucht. Ja. Ist ein Tag. Das ist nichts, was man 2 Tage machen
muss. Was noch nicht ausgebucht ist, ist der Blutorange.
Oh, großartig, ja?
Fuck, der ist richtig gut.
Also schöne Säure. Ja. Blutorange Amino Limited Edition für diesen Sommer.
Ist richtig geil. Ja. Das, also, es soll jetzt die Qualität des Blutorange nicht schmälern, die ist hammerhart. Ich habe die sogar an der Stelle. Grüße an Jonas. Du hast es an die, oder Hamza hat es an die Praxis ja geschickt. Und es war so geil, dass ich es mir jetzt mit nach Hause genommen habe. Also Jonas, falls du es suchst, es ist bei mir daheim. Weil der Multidrink, der war, ich weiß, er ist ausverkauft, ja, aber der
ist, nicht, ist wieder da.
Ist wieder da?
Ja, ja, das war eine lustige Geschichte.
Ey, der ist ein Brett.
Die Dosen, die Deckel der Dosen, also es war quasi.
Am Suezkanal gesteckt oder was?
Ja, na, auf dem Weg hierher, sollte eigentlich Mitte April fertig sein, war dann 1. Juni Wochenende oder 1. Juni Woche war es wieder hier, aber ist wieder auf Lager.
Krass, also die waren richtig gut.
Wir geloben uns Besserung. Ja. Wir haben auch ein paar andere Limited Editions, die dieses Jahr kommen mit Amino. Blutorange ist mein persönlicher Favorite, weil halt sehr diese Säure mit leichte Bitternote hinten raus. Was auch noch kommt, was so ein Schwarz-Weiß-Geschmack ist. Die Frage an dich, Thomas, was sagst du zu Waldmeister?
Ja, auf Waldmeister ist geil. Ah. Kennst du noch Slash-Puppies früher?
Klar.
Ja, klar. Und du hast immer gehofft, bei mir, da gab es dann, es gab immer dann verschiedene Mitarbeiter am Kiosk im Freibad. Und der eine hat immer 2,5 bis 3 Mal drauf gedrückt auf den Sirup, ja, und der andere nur 1 bis 2 Mal. Und du hast ihm gedacht, damn, so, heute ist der denn der.
Habe ich jemals erzählt, warum ich eine Eiswürfelmaschine im Gym habe?
Nein, aber du hast diverse Mal erzählt, dass du das einzige Gym bist mit.
Meine Idee war, so eine Slush-Puppy-Maschine zu holen.
Oh, das wäre Weltklasse.
Meine Idee war, so Amino mit Slush-Puppy zu machen.
Oh!
Ah, das war die Ursprungsidee.
Oh!
Die Hürde war, diese Slush-Puppy-Maschine musst du jeden Tag reinigen.
Wirklich?
Ja.
Warum?
Weil natürlich da nicht nur Wasser ist, sondern du hast ja dann auch quasi das Amino und so weiter.
Aber jetzt pass auf, du hast ja die Eiswürfelmaschine und dann nimmst du einfach einen Mixer, so ein WMF oder Thermomix.
Mixt. Aber du kriegst nicht ganz Crushed Eis hin. Diese Slush-Puppy-Maschine,
ich das weiß, ist schon. Meinst du?
Ja, ja.
Leute, wenn ihr eine Lösung für dieses Problem habt oder wenn ihr Umtriebe, Gedanke, Düsentrieb seid, probiert es aus, findet eine Lösung, schickt sie dem Wolfgang.
Meine Lösung danach war, dass ich eine Slush-Puppy-Maschine hole, aber in diesem Slush-Puppy-Maschine nur das Eis mache, quasi nur das Wasser. Und dass ich dann hochkonzentriertes Amino anrühre und das quasi über diesen Slush-Puppy drüber leere und so quasi diesen Sirup reinbekomme. Mhm. Aber habe ich dann doch nicht umgesetzt.
So, wie viele Ideen hast du die Woche, die du geil findest, aber dann doch nicht umsetzt?
Ich würde sagen,
gib nochmal das Mikro so ein bisschen.
Mehrere täglich.
Ja?
Ja.
Ist bei mir ganz genauso.
Aber zumindest das dann war quasi der Kompromiss war dann diese Eiswürfelmaschine, die gerade bei dem Wetter jetzt auf Hochtouren läuft.
Okay. Ich gucke gerade in meine Notizen. Ich habe eine Notiz vielleicht noch aus aktuellem Anlass gefunden. Ich habe sie dir vorhin beim Mittagessen schon kurz angeteasert. Ja. Und zwar UEFA ermittelt gegen den DFB. Und das ist ja grundsätzlich gut, weil es muss ja auch, es gibt ja ernsthaften Ermittlungsbedarf.
Ja.
Es kann ja nicht jeder hier machen, was er will, also dann bricht hier die Anarchie aus. Es gibt auch Regeln, an die man sich halten muss und die UEFA, die hat ihre Grenzen, die sind klar abgesteckt und die Grenzen gilt es auch zu verteidigen mit allem, was es bedarf. Und jetzt ermittelt die UEFA, und das finde ich sehr gut, die UEFA ermittelt nämlich gegen den DFB. Der Grund ist die Regenbogenkapitänsbinde von Manuel Neuer, die dieser als Zeichen der LGBTQ-Community im Pride Month trägt. Diese erachtet die UEFA als politisches Zeichen. Ja. Und das finde ich gut, dass da auch mal ermittelt wird. Ja? Also das ist ja ein Skandal, dass Manuel Neuer sich positiv für Schwule, Lesben und Diverse ausspricht. Das geht nicht. Ja? Ey, das ist unglaublich,
Wolfgang. Ja. Man hat ja sonst nichts, in das man Ressourcen investieren kann oder Ressourcen sinnvoll investieren kann.
Weißt du, was ich krass finde? Und eigentlich möchte ich gar nicht, dass dieser Podcast in irgendeiner Form politisch wird, aber manchmal nervt es mich oder gibt es Missstände, die nerven und kotzen mich so krass an, dass ich es nicht für mich behalten kann. Jetzt mal eine Sache. Dieser Eriksen, ne, bei der EM, hast du mitbekommen, oder?
Mhm. Weißt du durch wen?
Durch mich?
Ja.
Hast du danach nochmal gelesen?
Ja, ich habe dann kurz bei YouTube geschaut, okay, was es war.
Unfassbar krass, toi toi toi, ihm geht's wieder gut, alles gut. Wenn der jetzt gestorben wäre, wäre die EM weitergegangen oder nicht?
Ja, ich denke, man hätte ernsthaft in Betracht gezogen, diese EM abzusagen und zu verschieben.
Ja, richtig. Ich glaube, am Ende des Tages wäre sein Bruder, sein Vater, sein Cousin, whatever, der wäre gekommen und hätte gesagt, so, hey, der Eriksen hätte sich gewünscht, dass es weitergeht, und dann wäre es weitergegangen, ja, im Namen der UEFA. Aber du bist ja anscheinend bei mir, dass die Frage, ob die EM weitergeht, im Raum gestanden hätte, oder?
Ja.
Da muss ich sagen, da fällt mir so ein Stein vom Herzen, dass keiner von den 6500 Pakis und Indern bekannt war, weil sonst hätten sie die WM ja, würden sie ja niemals stattfinden lassen. Ey, sorry, ich will es nicht politisch machen, aber wie kann man die WM in Katar unterstützen, wenn man weiß, wie viele Menschen versklavt wurden und gestorben sind für diesen Stadionbau?
Wahnsinn. Ich habe dir am Mittagessen schon empfohlen, ich habe es als Hörbuch gehört. Aber für diejenigen, die ein interessantes, unterhaltendes Buch via Hörbuch holen wollen, FIFA Mafia wird geschrieben, so wie es gesprochen wird. Da geht es unter anderem um die WM in Katar. Das Buch ist schon plus minus 10 Jahre alt.
Ach Quatsch.
Es geht im Endeffekt, die Katar-WM sollte, 2006 war Deutschland, richtig? 2008?
Ja, 2006 war Deutschland.
2006. Ja. Diese WM sollte eigentlich in Katar sein. Mhm. Ja. Und da geht es dann unter anderem auch um die Katar-WM und
also ich finde es, weißt du, dann wird da ermittelt gegen Manuel Neuer, der irgendwie ein Zeichen setzt für eine unterdrückte Minderheit, und dann, aber, also Wahnsinn, mir fehlen wirklich die Worte. Es ist
so eine Ermittlung ist ja so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass man sich gern mit solchen einfacheren Dingen auseinandersetzt, als sich Hürden zu widmen, die etwas komplexer und schwieriger sind.
Ja, Wahnsinn. Okay, wollen wir. Ich muss mich jetzt selber zügeln, weil sonst entgleise ich. Wolfgang, wir haben jetzt ein bisschen in Stocken geraten, was unsere goldenen Cues für Bewegungskorrekturen angeht. Und heute auf der Liste steht bei mir Rudern mit Seil zum Gesicht.
Zum Hals.
Jetzt erstmal, warum diese Übung? Und okay. du machst diese Übung ja auch mit einem richtig hohen Loading, ne?
Ja, da verwenden wir schon Gewicht. Also für diejenigen, die einen Atlantis-Kabelzug haben, meine Benchmark ist Männer 50, Frauen 30 Kilo für Wiederholungen.
Wiederholungen meinst du?
Also ja, 6 bis 8.
Okay.
Also 6 bis 8 oder je nachdem, wie die Phase 10 sagt, eben auch 10. Aber so das als Richtwert für Gewicht, das ich verwende. Nein, Rudern mit Seil zum Hals im Sitzen ist besonders schön, weil es eine Form des Ruderns ist, bei der der Ellbogen relativ weit weg vom Torso ist. Also mit Sicherheit einer der größten Missverständnisse ist so dieses Ruder zum Bauch, um die Muskulatur zwischen den Schulterblättern zu trainieren.
Rhomboideen, den Trapez. Ja,
genau so. Also oftmals dann so diese Empfehlung, und wenn du dann hinten bist, dann squeeze so die Schulterblätter zusammen, dass du auch die Muskulatur richtig gut mitbekommst. Funktioniert mit leichten Gewichten, mit circa maximalen Gewichten funktioniert das nicht mehr. Denn je näher der Ellbogen am Torso, desto mehr Latissimus, was ein Innenrotator ist, wird rekrutiert. Je mehr Innenrotatoren du rekrutierst, desto mehr quasi beugst du dich nach vorne innen und nicht nach hinten. Ja, und das ist eigentlich das, was du machen willst. Du willst die Schulterblätter nach hinten zusammenziehen. Je weiter die Ellbogen weg sind vom Torso, desto mehr mittleren Rücken, also in allererster Linie Trapez und Rhomboideen rekrutierst du, desto weniger Lat rekrutierst du. Das heißt, du musst eine Ruderübung machen mit dem Ellbogen relativ weit weg vom Torso, um tatsächlich deine Haltung zu optimieren und dich quasi aufzurichten. Je näher der Ellbogen am Torso, desto mehr Lat rekrutierst du, desto mehr diese Innenrotation aktiviert, desto genau genommen schlechter ist es für deine Haltung. Was nicht bedeutet, dass Rudern zum Bauch schlecht ist grundsätzlich, aber es ist definitiv aus mechanischer Sicht und aus Sicht der Funktionalanatomie schlechter für deine Haltung.
Kann ich ganz kurz intervenieren? Ja. Dürfte man, also wäre da nicht eine Lösung des Problems, beispielsweise eine Latzugstange zu nehmen, mit supiniertem Griff und ein bisschen breiter? Also, dass du quasi den Ellbogen in eine Außenrotation bringst.
Du hast dann immer noch den Ellbogen relativ nah. Durch den breiten Griff wird er nicht ganz so nah am Torso sein. Aber je näher der Ellbogen am Torso,
also so
quasi, desto mehr ist es Schulterextension, desto mehr ist es Lat.
Ja, stimmt.
Was du haben willst, ist quasi ein Ellbogen auf Schulter- oder sogar Ohrenhöhe, sodass es quasi in allererster Linie eine Retraktion des Schulterblatts ist. Mhm. Und auch nicht zum Gesicht. Bei mir gibt es keine Facepulls, sondern es ist Rudern mit Seil zum Hals. Facepulls sind mechanisch ganz klar von Nachteil, ohne jeglichen relevanten Vorteil. Also Facepulls ist da so ein weiteres Ding. Es ist Rudern zum Hals und der Kabelzug sollte auf der Höhe eingestellt sein, dass es etwa der Höhe des unteren Sternums oder oberen Bauchs entspricht. je tiefer der Kabelzug, desto mehr wird das Ganze in Shrug, in Schulterheben.
Mhm, ja.
Und je höher der Kabelzug, desto näher wieder die Ellbogen am Torso, desto mehr Innenrotation. Das heißt, den Kabelzug so einstellen, unteres Sternum, also unteres Brustbein, oberer Bauch.
Empfiehlst du sitzen oder stehen?
Ich verwende, beides geht, beides hat seine Vorteile. Ich verwende mehr sitzen als stehend, aus dem simplen Grund, es ist einfacher, den Torso aufrecht zu halten im Sitzen. Denn Nummer eins, abfälschen, im Vergleich, im Kontext zu den beiden Varianten, ist einfach, dass man sich nach hinten lehnt. Und je weiter man sich nach hinten lehnt, desto mehr wird es zum Shrug und je mehr wird oberer Trapez rekrutiert, was nicht die Aufgabe ist. Ziel ist, dass der Oberkörper komplett vertikal bleibt, sodass wir eine volle Retraktion des Schulterblatts haben, das heißt Rhomboideen, mittlerer Trapez und natürlich auch noch hintere Schulter mit dabei.
Der limitierende Faktor, oder also Biomechanik, ist es ja auch wahrscheinlich nicht sinnvoll, Facepulls zu machen, weil du nicht das Gewicht bewegen kannst, wie, genau. wie Rudern, genau. Mit Salz im Hals. Ne?
Das primäre Argument ist, durch diesen Facepull habe ich noch ein bisschen Außenrotation drin, was grundsätzlich stimmt, jedoch mit zwei großen Nachteilen. Der Hauptnachteil Nummer eins ist, das Gewicht, das du verwenden kannst, ist deutlich geringer als das, was du verwenden kannst, wenn du zum Hals ruderst. Und ja, du hast etwas mehr Außenrotation, aber die Grad an Winkel, über den du die Außenrotatoren hier rekrutierst, sind so gering. Gleichzeitig ist es natürlich diese Außenrotation komplett egal für die Schulterblattredaktoren. Denn für die Schulterblattredaktoren ist in allererster Linie entscheidend, wie weit bewegt sich dein Ellbogen hinter die Körpermitte. Je weiter sich der Ellbogen hinter die Körpermitte bewegt, desto mehr Schulterblattretraktoren und hintere Schulter bewegst du.
Ja. Ich habe, als ich bei dir war, habe ich eine Übung gelernt und gesehen, die ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen hatte. Das passiert nicht oft, weil ich finde, dass ich dafür, dass ich ein Physio bin, auch schon sehr lange trainiere und auch einen ganz guten Überblick über die Fitnessbranche habe. Aber die Übung habe ich noch nie gesehen. Und zwar, wie sagt man denn, ja, so eine Bank?
Die du Schrägbank.
Schrägbank. Bauchlage, Gewichtsscheiben, 2,5 Kilo mit dem Daumen drin und dann nach, also von einer maximalen Innenrotation nach vorne gehangen. Oh Gott, beschreibe ich das schlecht. Ich glaube, also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn mir 3 oder 4 Leute schreiben, dass sie nicht wissen, was ich meine, schickt mir eine DM, dann poste ich ein Video oder Wolfgang, ich wahrscheinlich. Wie heißt diese Übung?
Du kannst auch bei YouTube schauen, es gibt mehrere Clips, entweder sind die bei mir im Studio entstanden oder die Clips sind von Leuten, die bei mir Ausbildung gemacht haben. Die Übung kommt aber nicht von mir, sondern die Übung kommt von Nicolas Liatzos. Das ist ein amerikanischer Physiotherapeut mit griechischen Wurzeln.
Ich wollte sagen, klingt wie einer, der bei 300 in der ersten Reihe gestanden hat.
Ja, oder irgendein Räder.
Ja.
Nicolas Liatzos, Physiotherapeut aus Boston, super netter Kerl, ist auch knapp 2 Meter groß, ja. Basketballspieler.
Aber nur knapp.
Ja, auch knapp. Ja.
Wie heißt die Übung?
Liatzos Race. Also basierend auf ihn nenne ich das Ding Liatzos Race, weil er war der Erste, den ich gesehen habe, der Seitheben gemacht hat. Nicht nur auf der Schrägbank liegend, das heißt, der Winkel ist standardisiert, sondern es war Seitheben mit der Hand auf Höhe des Bauchnabels in der obersten Position. Denn egal, was du mit der Schulter hast, die Hand über die Schulter zu heben, beziehungsweise in den Ellbogen über die Schulter zu heben, ist das, was in allererster Linie limitiert ist. Das heißt, hier kann ich quasi eine Retraktion machen und habe die Hand auf Höhe des Bauchnabels an der obersten Position. So rekrutiere ich quasi Retraktoren mit fast gestrecktem Arm und ist auch eine gute Übung, wenn man keinen Kabelzug hat. Gerade in Home-Gyms bzw. Crossfit-Gyms sind leider Kabelzüge noch Mangelware.
Ja.
Und für ein Training des oberen Rückens in der Anfangszeit ist halt ein Kabelzug schwer zu ersetzen. Eine der besten Übungen ist definitiv die Liatzos Race, quasi Seitheben, oben im Bauch auf einer 45-Grad-Bank liegend, inklusive einer Außenrotation. Das heißt, von komplett innen rotiert, komplett nach außen rotieren. So haben wir die Retraktoren plus die Außenrotatoren gleichzeitig trainiert. Und auch jemand, der in der Schultermobilität eingeschränkt ist, was eben auch die Fähigkeit des vorgebeugten Seithebens einschränkt, kann die Übung machen, weil im Endeffekt die Hand auf Bauchnabelhöhe ist.
Also 100% und brutal unterschätzt dieses ganze Thema. Ich finde, was man auch nicht mehr ganz so oft sieht, aber was man verhältnismäßig immer noch oft sieht, ist dieser fehlende Schulter-Lockout bei Ruderbewegungen. Sei es einarmiges Kurzhantelrudern an der Bank, dass du quasi, der Rücken muss gerade sein, deswegen müssen die Schulterblätter auf gleicher Höhe bleiben. Dann arbeitest du nur aus dem Bizeps und isometrisch statisch aus dem Trapez und hinteren Deltoideus. Aber dieses Okay, wie eine Sägebewegung bei so Rockefellern oder so. So wirklich so eine, den maximalen Range haben, Arm ausstrecken, Latissimus auf Dehnung bringen und zurück, gerne auch mit einer leichten Rotation des Torsos. Sollte nicht zu viel sein, aber es darf in die Rotation gehen, damit das Schultergelenk auch maximal weit arbeitet und auch in die Extension geht. Und das sieht man nicht so oft. Genauso wie man beim Latziehen den Lockout häufig nicht sieht oder wie man auch beim Rudern am Kabelzug auch diesen Lockout häufig nicht sieht. Ja. Damit kriegt man den Trapez und die Rhomboideen schon bei weitem nicht so gut wie mit Rudern mit Seil zum Hals.
Ja.
Und man kriegt also auch, was ich finde, was auch sehr overrated ist, ist, jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Butterfly Reverse am Gerät. Kennst du die mit diesen ausgestreckten Armen? Die treffen den schon den Muskel, aber ist ein bisschen overrated, finde ich.
Ja, oder? Ist auch. Es gibt wenig Maschinen. Mittlerweile gibt es selten noch die Maschinen und es gibt wenige Maschinen, die gut sind. Und die meisten sind auch so aus. Also ich bin kein Fan.
Ja.
Wenn so eine Maschine dann mit langer Pause hinten arbeiten oder mit ein Viertel, also quasi nach hinten, ein Viertel zurück, wieder nach hinten, wieder zurück. So mal, wenn jemand die Maschine hat und man ein bisschen Variation reinbringen will. Aber ich bin jetzt, ja, kein Fan.
Absolut. Jetzt, was sind die zwei goldenen Clues dieser Übung? Die vielleicht noch, damit wir das Thema dann auch abgehakt haben. Also das eine hast du wahrscheinlich gesagt im Sitzen oder zählt es nicht?
Nummer eins, Torso muss aufrecht bleiben. Ich will nicht, dass es so ein halbes Kreuzheben ist, wo du die Hüfte streckst. So, Torso, Wirbelsäule bleibt vertikal. Ja. Punkt. Und Punkt Nummer zwei, die Ellbogen so weit wie möglich nach hinten ziehen. Also, dass du vorne komplett die Schulterblatt protrahierst, ist klar. Du brauchst eine volle Protraktion für maximale Range in der Retraktion, ja. Also quasi die Schultern nach vorne kommen lassen. Aber in der hintersten Position die Ellbogen so weit wie möglich nach hinten ziehen. Gerade im Personal Training bin ich da ein großer Freund zu Beginn, da auch aktiv zu helfen. Das heißt, ich ziehe die Ellbogen nach hinten, nehme dann langsam meine Hände weg und der Kunde hält dann diese Position für 3 Sekunden, um zu lernen, in dieser neuen Range Muskulatur zu rekrutieren. Dann macht er die Wiederholung wieder selber. Wenn er an seiner maximalen Range ist, nehme ich wieder meine Hände, ziehe seine Ellbogen nach hinten, lass ihn da 3 Sekunden halten.
Ah, okay, mega gut, genau. Ultra gut.
Und so lernt er quasi und man sieht auch von Wiederholung zu Wiederholung, kommt er aktiv deutlich weiter nach hinten mit dem Ellbogen.
Klar, du nutzt halt die Exzentrik quasi, also einmal natürlich eine primäre Bewegungserfahrung und die Exzentrik, um die Konzentrik quasi, zu stärken.
Isometrische Kontraktion und dann ablassen und so lernt quasi das Nervensystem, oh, ich muss ja Muskulatur in dieser neuen Range rekrutieren, du hast den Lerneffekt und somit einen deutlich größeren Trainingseffekt.
Das kennt ihr alle bestimmt, also ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe früher auch keine tiefen Kniebeugen gemacht und hatte dann mein Trainingsgewicht für Kniebeugen und als ich dann in die tiefe Kniebeuge gegangen bin, war der neue Range brutal unterentwickelt und schwach. Also tiefe Position ist natürlich die schwerste Teil der Bewegung, gar keine Frage. Aber ist auch geil, habe ich mal geile EMG-Messwerte gesehen von Profi-Powerliftern. Und zwar haben die haben zum Teil Hobby-Powerlifter höhere Kraftpeaks in ihrer Kraftkurve als der Profi-Powerlifter. Natürlich bewegt der Profi-Powerlifter mehr Gewicht, aber im Verhältnis hat der Hobby-Sportler größere Kraftpeaks, hat aber eine größere Diskrepanz zwischen dem höchsten Kraftpeak und dem niedrigsten. Das heißt, der Hobby-Sportler hat in seiner gesamten Bewegung, nehmen wir Bankdrücken, das war damals bei Bankdrücken, hat er einen Punkt, einen Teil der Bewegung, wo er extrem stark ist und einen Teil, wo er extrem schwach ist. Und darum scheitert er irgendwann bei den hohen Gewichten, wohingegen Powerlifter fast die gleiche Kraftentwicklung oder Ansteuerung über den gesamten Range of Motion hat. Das ist ein geiles EMG-Bild und ich finde EMG immer so, aber für so wissenschaftliche Analysen ist es schon ganz geil und das sieht echt geil aus. Gibt es auch übrigens geile EMG-Bilder zu Schwimmern, weil wir es vorhin von dem Thema hatten, was die Ansteuerung der gesamten Muskeln des Körpers angeht. Siehst du, Profischwimmer, wann welcher Muskel anspannt, in einer perfekten Kurve, exakt aufeinander abgestimmt, rhythmisch und alles. Und Hobbyschwimmer, gleiche Krauttechnik, völlig unkoordiniert. Und das ist der große Unterschied. Das ist die Koordination mit der natürlich auch sportartspezifische Kraft, aber ich glaube, bei Schwimmen ist es noch mehr Koordination als Kraft.
Bewegungsökonomie.
Ja, ja,
Bewegungsökonomie, gutes, richtig.
Ja.
Gutes Beispiel. Ja. Da weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe, mit diesem Laufband, das auf die Geschwindigkeit des Weltrekords eingestellt war, gibt es einen YouTube-Clip, wenn ich mich richtig erinnere, war es Boston-Marathon oder Chicago-Marathon, habe ich es mal erwähnt?
Ja, du hast es mal erzählt.
Da gab es so eine Expo und dann war das Laufband auf der Geschwindigkeit des Weltrekords, drumherum war, so Matten. Und da konnten die Leute auf das Laufband und konnten quasi die Geschwindigkeit des Weltrekords laufen, ja. Und halt die Leute regelmäßig abgeflogen und also komplett, ne?
Krass.
Durch die Gegend, weit entfernt von elegant.
Ja.
Und dann kam eine Läuferin und die ist halt auch mit der Geschwindigkeit gelaufen und es war halt, es sah aus wie schnelles Joggen. Und dann wurde halt eingeblendet, so, die war Olympiateilnehmerin, 4x400 Meter. Ja. Für die war das locker, ihre Bewegungsökonomie und damit im Endeffekt, es geht ja um Synchronisation der Muskelrekrutierung, ja. War so weit entwickelt, dass sie einfach diese Geschwindigkeit laufen kann mit einer deutlich höheren Eleganz. Ja.
Und deswegen,
im Gegensatz zu den Freizeitsportlern, die da halt komplett ja. Wirr quasi ihren Tank leer machen.
Ja, ich zeig dir gleich mal diese EMG-Aufnahmen.
Das cool,
ist ganz geil.
Nie gesehen.
Nicht gesehen, kann ich ja, dir mal mega. Geben. Vielleicht ist was für dein Seminar. Ja. Habe ich auch in meinem Modul 3 Krafttraining, weil es spannend cool. ist. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ah genau, deswegen sind zum Beispiel auch für die Koordinationsentwicklung Hill-Sprints abwärts sinnvoll, weil du schneller läufst, als du es eigentlich tust und sich deswegen koordinativ auch was bewegt. Also warum ich einen Berg hoch sprinte, sollte ja jedem klar sein, aber warum ich das auch bergab machen sollte, weil du dadurch ein bisschen schneller bist als sonst und darfst jetzt keinen Berg runterrennen, aber mit einer kleinen Steigung, die du quasi bergab läufst, das hat auch schon diverse Vorteile. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ich wollte noch irgendwie erzählen, dass ich meine Homepage neu gemacht habe, aber in welchem...
Habe ich gesehen vorher.
Ja.
Sehr cool.
Ja, ach genau, weil du auch empfiehlst oder du baust auch deine Homepage selbst, ne?
Ja.
Das war deine billige Ausrede, für die ich nicht geschämt hast, warum du zu spät bist.
Na, wir haben heute, oder ich habe heute Morgen die Website upgedatet und mir jetzt komplett alle Bilder zerschossen. Hat einen Moment gedauert, bis ich herausgefunden habe, warum und das...
Was war's?
Was ich installiert habe, unter anderem, ist so ein Responsive Images Plugin. Dass die Bilder automatisch sich anpassen, je nachdem mit welchem Browser, ob jetzt Tablet,
okay.
Desktop oder eben mobil. Mobil ist also eine große Herausforderung und das hat irgendwie nicht funktioniert und dementsprechend wurde gar kein Bild mehr angezeigt.
Was machst du das mit?
WordPress.
WordPress macht mit Abstand die besten Homepages, mit Abstand, ist aber auch sehr komplex, wobei es mittlerweile auch gute Baukasten-Add-ons gibt, ne? Wo du auch so Point-and-Click-mäßig arbeiten kannst.
Unmengen an Plugins. Ja. Und mittlerweile im Endeffekt, wenn ich irgendwas brauche, dann google ich
und schaue,
welches Plugin das ist. Und dann gucke ich erst in den Plugin-Store, den sie da haben. Weil wenn du im Plugin-Store, das sind so viele Plugins, das ist recht unübersichtlich.
Ja. Ich mache alles mit Wix und habe jetzt die Homepage überarbeitet. Sie ist sehr clean und sauber geworden. Ich hatte dir vor einigen Folgen erzählt, dass ich mir eine Kamera gekauft habe. Ich bin jetzt krasser Fotograf. Ich habe so viel drauf. Jetzt habe ich mich in Schnitt eingearbeitet, alle Videos bearbeitet bei mir. Und es ist natürlich eine Anfangsinvestition. Ich glaube, die Kamera mit allem drum dran hat schon was gekostet. Aber ich bin jetzt quasi autark, was das Produzieren von Inhalten, Imagefilmen, Fotos etc. angeht, dass ich sage, ey, es lohnt sich auf jeden Fall. Also für mich hat es sich gelohnt. Schon geil.
Du hast ja vor ein paar Tagen auch so einen kleinen Instagram-Story-Shoutout gemacht. Du hast einen Content-Creator gesucht
für so ein
paar Projekte. Aber vielleicht an der Stelle, ich bin ebenfalls auf der Suche einem Content-Creator speziell für YouTube, Minijob-Basis.
450 Euro. Ortsunabhängig kann man sagen. Ich glaube, das ist immer noch wichtig. Ne? Was ist das Aufgabengebiet?
YouTube, alles rund um YouTube. Da gibt es ein neues Projekt und da hätte ich gern jemand, der engagiert, motiviert ist und da Bock hat mitzuwirken. Das heißt, wenn irgendjemand das hört und da YouTube-Erfahrung hat oder bereit ist, sich diese Erfahrung anzueignen, bei solchen Jobs wächst man ja meist mit dem Job, gerne eine E-Mail schreiben. Keine Instagram-DM oder ähnliches. E-Mail am einfachsten ist ypsi.de/kontakt. Einfach über das Kontaktformular auf der Website kurze E-Mail schicken.
Oder einfach wolfo@saunaclubimsüden.de. Das ist auch okay. Da erreicht ihr ihn auch privat. Da kommt die E-Mail auch noch abends, spät abends an. Content Creator ist cool. 450 Euro sagst du. Und wer begeistert ist, der kriegt bestimmt auch noch ein Seminar rausverhandelt, wenn er gute Arbeit leistet, oder?
bei guter Arbeit bin ich ein großer Freund von Boni.
Siehst du? Also, ja, wer Interesse hat, unheimlich gerne. Ich meine, ihr lernt auch Wolfo ein Stück weit kennen. Und der nächste Benefit ist, ich meine, das, was du produzierst, ist ja auch Inhalt.
Ja.
Das heißt, du kriegst auch noch den Inhalt von dir quasi auch kostenlos als allererstes gesehen. Also das ist ein geiler Job. Und ich schläge noch einen Multidrink Blutorange drauf.
Blutorange Amino.
Blutorange Amino. Ich habe heute probiert, Blueberry, war das? Ist das Blueberry? Aminokomplex? Nee, nicht. Was ist denn das?
Schwarz-Johannisbeere.
Schwarz-Johannisbeere. Oh, der ist gut.
Ja,
der ist gut. Der ist
auch in unsere Top 3.
Ja?
Mhm.
Sehr lecker.
Was auch noch kommt, Melone.
Was für eine Melone?
Ja.
Was für eine Melone?
Beide. Wir haben einmal Wassermelone.
Ja.
Und einmal Honigmelone.
Oh.
Wir haben verschiedene. Wir haben auch diese grüne Melone getestet, aber das war nicht so.
Grüne Melone?
Es gibt auch so eine grünliche, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber die Honigmelone ist Cantaloupe-Melone.
Ja.
Gibt relativ viele Melonen, war mir danach davor auch nicht so bewusst, ja. Ist mir jetzt bewusst. Cantaloupe, diese orangene Melone, das haben wir und wir haben Wassermelone.
Inwieweit hast
kommt
du.
Also diesen, das kommt noch. Das
inwieweit
kommt
hast du bei der Produktentwicklung Einfluss auf den direkten Geschmack?
Auf alles.
Ja, aber ich denke mir dann so. Ich stelle mir das jetzt so vor, wie, ich bin jetzt voll in diesem Bildthema drin, ja. Ich lade ein Bild auf eine Homepage, ja. Und dann kann ich die Okzipität, heißt es, glaube ich, also wie viel Deckkraft hat das? Das kann ich einstellen. Also wahrscheinlich kannst du einstellen, wie viel Geschmacksintensität soll das haben, aber der Geschmack Wassermelone liegt ja wahrscheinlich in der Schublade und wird rausgeholt oder verändern die den komplett?
Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Geschmack noch nicht nachgebessert habe. Also du hast ja im Endeffekt Komponenten. Du hast die Süße, du hast die Säure, dann bei sowas wie zum Beispiel Blutorange hast du diese leichte Bitternote und dann hast du ja quasi den fruchtigen Anteil, das Aroma und da eine gute Mischung hinzubekommen, also auf dem Markt, also Aminos, wer sich da mal durchprobiert, also Reisprotein, unser Reisprotein, das ist auf dem Markt Platz 1, 2 und 3. Aminos ist es ähnlich. Also es gibt viele Aminos, viele sind extrem süß, kaum Aminos haben einen runden Geschmack.
Weißt du, was das größte Problem bei Aminos ist? Und jetzt höre ich auf mit Arschkriecherei, schwöre ich wirklich. Das allergrößte Problem bei Aminos ist der Nachgeschmack. Das schmeckt immer, als hättest du Arsch im Maul. Wenn du Aminos getrunken hast und du bist fertig mit dem Training, hast du immer das Gefühl, du hast richtig so eine Mischung aus Pappe und Arsch im Maul. Wirklich.
Ja.
Und das finde ich, das hast du richtig gut im Griff bekommen. Weil die Aminos kannst du gut trinken und ich habe nicht das Gefühl, als müsste ich danach direkt gurgeln, was ich bei ganz vielen Anbietern von Supplements schon hatte. Also da wirklich Chapeau, ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, das ist ein Riesending, dieser Nachgeschmack. Das kennt ihr bestimmt, dieses Aminos getrunken und dann schmeckt es wie Scheiße.
Ein bisschen so dieses Schwefelige hinten
raus. Ja, genau, das finde ich so.
Ja, nee, da haben wir auch lange dran rumgebaut. Da habe ich auch echt der, mit dem ich da zusammenarbeite, das ist ein guter Mann. Also er ist auch sehr gut im Umsetzen von meinen Vorschlägen und auch immer wieder eigene Ideen, die recht gut sind. Aber es sind relativ, manche Sachen gehen schneller, manche Sachen sind ein Riesenaufwand, manche Sachen testen wir ewig rum und dann drehe ich es trotzdem in die Tonne.
Ja.
Ja.
Wolfgang, guck mal, wir haben eine Stunde und die Sonne scheint, ich würde mich jetzt immer mit dir raussetzen.
Vielleicht sollten wir noch die Folge beenden mit der neuesten Rubrik Hamza fragt.
Hamza
fragt, was ist aktuell dein Lieblings-Post-Workout-Shake?
Oh, ich war eine Zeit lang weg mit Shakes. Ich bin jetzt wieder drin. Und zwar gefrorene Himbeeren, gefrorene Blaubeeren, Wasser. Morgens früh mache ich tatsächlich noch eine Banane rein. Ja. Ich mag eine Banane im Shake gerne, wenn es eine gewisse
Cremigkeit
und eine gewisse
Frische oder TK-Banane?
Frische.
Schon mal TK probiert?
Nee.
Das macht es noch mal cremiger.
Ja? Ich habe eine Frische. Oh, ich wusste gar nicht, dass es die TK gibt. Ich habe aber.
Musst du selber machen.
Ich tue Bananen. Ah. Du nimmst die einfach so eine Bananenstaude und tust die innen.
Nein, du machst die Banane, machst die Schale weg, dann nimmst du einen Beutel oder irgendeinen Teller. Ah. Und was ich immer mache, ich halbiere es für so einen Nachmittagssmoothie. Halbe Banane für zwei Personen, das passt. Aber so eine halbe komplett gefrorene Banane.
Das ist der Schwabe.
Macht.
Nicht mal seine Frau kriegt eine eigene halbe Banane.
Ja, wir müssen ja Kohle drauf
managen. Ich schicke dir Bananen.
einfach im Tiefkühle durchfrieren.
Ja. Tiefkühle?
Im Tiefkühlschrank durchfrieren. Und das gibt nochmal eine gute Cremigkeit.
Wenn ihr wirklich gute Arbeit leistet im Bereich 450 € für den Content Creator Wolfgang, dann habt ihr euch irgendwann auch das Recht erworben, sage ich mal, euch Wolfgangs karamellisiertes Bananenrezept abzuverlangen. weil ich sage euch, ja, diese ganzen Sous-Vide-Dinger, das erzählt er euch, aber die richtigen Schmankerl, die behält er nämlich für sich.
Vielleicht ein kleiner Cliffhanger für die wahrscheinlich drittnächste Folge, die ist nämlich schon aufgenommen. Und zwar ist es ein Gast, Hubertus heißt er, und von ihm kommt dieses Rezept mit karamellisierten Früchten. Und wir reden sogar im Podcast über das Rezept mit den karamellisierten Früchten.
Okay, das höre sogar ich mir an.
Und wer sich interessiert, wer Hubertus ist, auf Amazon, hat mehrere Bücher geschrieben. Er hat das beste Buch zum Thema Burger jemals geschrieben.
Ah, das hast du mir geschickt, ne?
Weil es die Mischung ist aus technischer Info, also wie funktionieren Soßen, wie funktionieren Brötchen, wie mache ich Hack selber, welches Fleisch mische ich und so weiter, mit großartigen Rezepten und großartigen Bildern. Also Blick ins Buch, Amazon, Burger unser. Blick ins Buch, sich das mal anschauen, wer sich halt nur im Entferntesten, also grundsätzlich Burger, wie viel Prozent der Deutschen mögen keine Burger?
70.
0%. wer sich ein klein bisschen begeistert für selber Burger machen.
Ey, Wolfgang, halt mal dein Schnauze jetzt, okay? Ich muss dir noch eine krasse Geschichte erzählen.
Schieß los.
Das wollte ich dir eigentlich schon heute beim Mittagessen erzählen. Dann habe ich es dir nicht erzählt, weil ich es dir hier erzählen wollte. Jetzt habe ich es fast verpeilt. Der Aufreger der Woche, diese Woche. Der Aufreger diese Woche. Ich muss mich erstmal beruhigen. Ich komme schon sofort in Rage. Pass auf. Ich habe einen IQ-Test gemacht. Ja? Und die wollen mir sagen, dass ich wirklich 88 bin. Nein, pass auf. Ich habe einen IQ-Test gemacht, weil den letzten IQ-Test, den ich hatte, der war überdurchschnittlich hoch, ausgefallen. Und seitdem mache ich regelmäßig IQ-Tests ab und zu, um für mich einfach zu gucken, war das jetzt ein One-Shot oder bleibt dieses Ergebnis, beziehungsweise wird es vielleicht besser, schlechter, das finde ich ganz spannend. Und das ist auch anstrengend. Ich habe diesen IQ-Test gemacht, der geht insgesamt fast eine Stunde. Und ich habe wirklich fast Kopfschmerzen am Ende gehabt, weil ich so hart, mein Gehirn hat so hart gearbeitet, ja. Und dann habe ich diesen Test gemacht und bin fertig. Und was passiert dann? Dann heißt es, ja, oh, Sie haben den Test in einer überdurchschnittlich schnellen Zeit absolviert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Um alle Ergebnisse zu sehen, müssen Sie jetzt 65 Euro oder so bezahlen.
Nein.
Ey, diese Wichser. Ich hab mich so aufgeregt, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe wirklich kurz überlegt, weil ich gedacht habe, ey, was ein Geschäftsmodell. Weil ich meine, wenn du dich 60 Minuten fast quälst, es ist wirklich, da willst du ja auch wissen, was bei rauskommt. Und dann zahlst du es bestimmt auch. Und aber da habe ich mir gedacht, ey, scheiß drauf. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Aber das war, ey. Also ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst.
100%. Ich hätte es definitiv auch nicht gebucht. Ne? Das ist so der Klassiker, ist wie dieses Buch für umsonst. Aber dann zahlst du irgendwie 7 Euro für Versand.
Ja.
Nee. Wenn das so schon anfängt, so nee, dieses nee, ist nee, umsonst, nee. Ist ja. umsonst und dann auf einmal, ja, aber ja. 6,50 und nein. Da bin ich raus.
Nein, danke.
Wenn es umsonst ist, ist umsonst.
So nämlich.
Sehr schön.
Ja. Ich habe noch Gras besorgt im Hangar irgendwo. Ich setze uns jetzt raus. ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und liebe Zuhörer, ihr fragt euch bestimmt, was mit der Home Gym. Kannst du es bitte
abholen? Home Gym Challenge.
Ja.
Wir lassen das noch eine Woche laufen. Das heißt, wer an der Home Gym Challenge noch nicht teilgenommen hat, einfach auf die TWOP-Official Instagram-Seite gehen. Ein Kommentar ist eine Stimme.
Richtig.
Ich finde, wir haben da eine ganze Reihe von großartigen, sehr unterschiedlichen Home Gyms vorausgewählt. Das sind 9 Stück insgesamt.
9? 7?
9.
9?
Nein.
So bin ich informiert.
Ja. Und
Mega-Gyms. Es lohnt sich, auch wenn ihr niemanden kennt, dem das Gym gehört, schaut euch mal an, was manche Leute bei sich daheim stehen haben.
Wahnsinn.
Es ist unfassbar. Also auf der Instagram-Seite twop-podcast-official oder so.
Ja, twop-official.
Findet ihr. Eine Woche noch. Also das heißt, nächste Woche machen wir das Ding dicht, zählen es aus und geben dann den Sieger für 2021 bekannt. Jetzt zum dritten Mal abmoderieren. Wolfgang, wir gehen jetzt raus. Vielen Dank, schön, dass du da warst, liebe Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen und so weiter, dann einfach an wolfo@saunaclubsüdhessen.de.
Warte, und Don Wolfo @saunaclubsüdhessen.de.
Ja, und wir hören uns nächste Woche wieder.
Besten Dank.
Bis dann. Ciao.